SWR Kultur am Samstagnachmittag. Gerade ist er noch im Kino zu erleben, in dem Doku-Drama Führer und Verführer gibt Robert Stadelober auf wirklich beeindruckende Weise den NS-Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Dessen Ansage lautet, was wahr ist, bestimme immer noch ich. In Zeiten von Fake News wird dieser Satz geradezu massenhaft praktiziert, so scheint es. Aber es gibt Leute, die sich gegen eine solch verdrehte Realität zur Wehr setzen, heute wie damals. Der Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky war so einer, der mit der Schreibmaschine Dummheit, Krieg und Nazis bekämpfen wollte. Dass uns dieser Tucholsky daher heute etwas zu sagen hat, diese Überzeugung hat Robert Stadelober dazu gebracht, einen Sammelband mit Texten des Gesellschaftskritikers herauszugeben. Der Titel, ein Zitat Tucholskys: Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Mit Vertonungen einiger Tucholsky-Gedichte ist der Schauspieler, Sänger und Musiker auch auf Tour. Und damit herzlich willkommen in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Stadelober.
Ja, danke schön. Hallo.
Herr Stadelober, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Das ist eigentlich ein gnadenloser Satz. Warum haben Sie ausgerechnet dieses Zitat zum Titel des Sammelbandes zu Tucholsky ausgewählt?
Ja, weil er die Absurdität und die Hybris des menschlichen Daseins sehr schön beschreibt. Und das hat sich nun mal einfach seit den Zeiten, in denen Tucholsky diesen Satz aufgeschrieben hat, bis heute nicht verändert. Also man geht sich einfach ununterbrochen selbst auf den Leim. Und das macht ja auch die Faszination des Menschen aus. Also auf unsere Zeit gemünzt, keine Ahnung, ab dem Moment, wo ich einmal trockenes Shampoo benutzt habe, statt die Plastikflasche, denke ich gleich, ich habe jetzt die Welt gerettet und muss den anderen Leuten das auch mitteilen. Und ich kenne das auch von mir selber. Man ist halt sehr, sehr schnell der moralische Sieger über sich selbst und über die anderen, ohne dass man tatsächlich wirklich was zur Verbesserung der Welt beigetragen hat.
Ja, wobei es gibt ja unterschiedliche Grausamkeiten heute. Was identifizieren Sie denn mit Grausamkeit oder woran denken Sie zuerst, wenn Sie dieses Wort hören?
Naja, es geht ja hier tatsächlich darum, ab dem Moment, wo man eben mal auch nur was Kleines Gutes getan hat. Das Ganze ist ein Zitat aus einer Geschichte, die Tucholsky geschrieben hat über Kutschpferde. Und er beobachtet, wie der Kutscher die Pferde tränkt und was für ein erhebendes Gefühl es doch ist, dass es den Pferden doch gar nicht so schlecht geht, wie man vermutet hätte. Und das kann man natürlich dann irgendwie auch auf eine weltpolitische Situation übertragen. Ab dem Moment, wo man denkt, naja, wir sind ja teilweise auch ganz freundlich zu Menschen, die zu uns kommen, um Hilfe zu suchen, kann man dann möglicherweise auch ein ziemlich brutales Grenzregime an den europäischen Außengrenzen legitimieren. Also das ist zum Beispiel eine Grausamkeit, die mir einfällt. Ich weiß dafür auch keine politische Lösung, aber ich weiß, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, machen wir irgendwas falsch.
Also die moralischen Standards sind da irgendwie abhanden gekommen?
Ja, ich glaube, die moralischen Standards verschieben sich immer wieder und das ist ja auch das Grausame, aber auch das Schöne an so einer Institution wie einer parlamentarischen Demokratie, dass die immer wieder neu ausgehandelt werden müssen und dass man einen gesellschaftlichen Konsens finden muss und dass es halt eben nicht festgesetzte, tatsächliche, eher eine Gesetze gibt. Ab dem Moment, wo man quasi Dinge so hart einkastelt, wie man in Wien sagen würde, dass sie nicht verschiebbar sind, ist man ja auf dem Weg in ein totalitäres Regime. Das heißt, letzten Endes ist unsere Moral immer wieder etwas, was wir von Tag zu Tag neu uns miteinander erkämpfen müssen.
Wie sind Sie denn, Herr Stadelober, auf Kurt Tucholsky gekommen? War das immer schon so ein Wunsch von Ihnen?
Na, das wäre jetzt übertrieben. Also er war immer irgendwie präsent. Ich meine, das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen, die sich irgendwie für die Verbesserung der Welt interessieren und dann auch noch für Literatur, da kommt man relativ schnell auf Kurt Tucholsky. Das heißt, der war irgendwie immer in meinem Bücherregal und in meinem Kopf. Aber hier, dass ich da so ein großes Projekt draus gemacht habe, also ein Buch veröffentlicht habe und auch noch eine Platte gemacht habe, die jetzt auch noch rauskommt nächste Woche. Das hat was damit zu tun, tatsächlich, dass ich diesen Goebbels-Film gemacht habe. Es war erst unbewusst. Der Regisseur Joachim Lang hatte mir vorgeschlagen, auf einem Festival in Stuttgart einen Tucholsky-Abend zu machen. Und ich war erst ein bisschen überrascht, dass er daran denkt. Und dann dachte ich, naja gut, ich bin jetzt vielleicht auch in einem Lebensalter, wo Tucholsky möglicherweise einen als Schauspieler dann ab und zu mal ereilt. Und habe dann so, ja, schon interessiert, aber etwas distanziert zugesagt. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und auf einmal entstanden Lieder. Und auf einmal habe ich gesehen, dass über diese launigen Berliner Schnurren hinaus wahnsinnig viele verschiedene Ebenen in dem Tucholsky drin sind. Und dann habe ich gemerkt, in der Beschäftigung damit, dass ich das anscheinend auch für mich gebraucht habe, um mich von diesem Goebbels-Wahnsinn irgendwie auch wieder frei zu machen und reinzuwaschen.
Sie schreiben im Vor- und Nachwort zum Album, dass Tucholskys Texte Sie aufmuntern und bestärken und, Zitat, durch die Tage und die Verwerfungen tragen. Was genau haben Sie bei Tucholsky dann für sich entdeckt, was sie trägt?
Was ich wirklich toll finde an Tucholsky, ist sein unbedingtes Interesse am Menschen. Und zwar tatsächlich ohne so rigoros zu werten. Also es geht ihm erstmal darum, dass er sich für die kleinen und großen Dinge, die die Menschen umtreiben und ihre Sehnsüchte interessiert und die nicht sofort verurteilt. Das ist etwas, was mir in dieser Zeit wahnsinnig hilft, dass man erstmal sich das Gegenüber ansieht und anhört und daraus versucht, irgendwie eine Meinung zu bilden, die möglicherweise über die vorgefertigte, die man vorher hatte, hinauszugehen. Also ich stelle mir Tucholsky immer vor, in den Zeiten, als es ihm noch nicht so massiv an den Kragen ging wie in den frühen 30er Jahren, wenn wir jetzt von den 20ern reden, stelle ich mir vor, wie er amüsiert mit einem Likörchen in der Hand in Berlin vor einer Kneipe steht oder von einem schönen Lokal und sich anschaut, wie da die Menschen herumlaufen und halt eben sieht, wie sich die Welt verändert und immer noch die Hoffnung dazu hat, dass sie sich positiv verändert. Und was mir tatsächlich, wenn wir jetzt aufs Heute gucken, dabei hilft oder was mir das an Kraft gibt, ist zu wissen, Tucholsky wusste damals nicht, was die Konsequenz dessen ist, was da sich auf der Straße zusammenbraute. Er hat an das Progressive geglaubt und musste leider Opfer des Rückwärtigen werden. Wir wissen, was daraus entstehen kann, wenn man das Progressive versucht zu unterdrücken, und haben deswegen die tolle Hoffnung von Tucholsky mit der grauenhaften Geschichte als Rezept dafür, dass wir in der Gegenwart es nie wieder dazu kommen lassen sollten, dass solche Dinge passieren, die Tucholsky letztlich in den Tod getrieben haben.
Haben Sie die Hoffnung, dass das tatsächlich mit dem Wissen um die Geschichte heute funktioniert?
Ja, wenn ich die Hoffnung nicht mehr hätte, dann würde ich, glaube ich, weder dieses Buch veröffentlichen noch sonst noch irgendwas machen. Also dann, nee. Ich habe die Hoffnung auf jeden Fall, und ich habe die Hoffnung tatsächlich sogar noch mehr bekommen mit diesem Programm. Ich war jetzt im Frühjahr relativ viel schon unterwegs, viel auch in den sogenannten neuen Bundesländern im Osten Deutschlands, über denen alle ja zu viel reden. Und ich habe unglaublich viele total interessierte und hoffnungsfrohe Menschen getroffen, die sich diesen ganzen stumpfen Wahnsinn dort zur Wehr setzen. Und die darf man einfach nicht vergessen, weil auch wenn 30% die AfD wählen, sind da immer noch ganz schön viele Prozent offen, die sie eben nicht wählen. Und denen quasi Kraft zu geben und mit ihnen gemeinsam an einer lebenswerteren Welt zu bauen, das ist etwas, was mir Hoffnung gibt, ja.
Wenn Sie dann auf Tournee sind und eben Kurt Tucholskys Texte zu Gehör bringen, dann entnehme ich auch daraus, aus dem, was Sie gerade so gesagt haben, das ist Ihnen auch politisch ein Anliegen.
Absolut. Es sind immer vollkommen ergebnisoffene Abende. Ich habe eben quasi dieses kleine Arsenal an Texten, die in diesem Buch sind, und die paar Lieder, die ich dazu gemacht habe. Und ich stelle das jeden Tag oder jeden Abend neu zusammen, je nachdem, wie das Publikum dort gerade ist. Und dann versuchen wir gemeinsam irgendwie einen Weg durch diese Gedanken zu finden und hoffentlich auf neue zu kommen. Und ich kann sagen, bis jetzt war jeder Abend irgendwie davon geprägt, dass man danach noch ewig lang zusammenstand und darüber geredet hat, dass es Wunderbares noch zu entdecken gibt in dieser Welt und in diesem Leben, und dass wir dafür kämpfen wollen, dass das für alle möglich ist, dass man das entdecken darf.
Einer Ihrer Lieblingstexte ist »Es gibt keinen Neuschnee«. Und da geht es im Prinzip darum, also ich sag's mal auf einen ganz kurzen Nenner gebracht, dass es eigentlich alles in der Geschichte schon einmal gab. Warum fasziniert Sie gerade dieser Text?
Was mich daran fasziniert, ist eben quasi die Absage an den unbedingten Ehrgeiz, etwas ganz Besonderes, ganz Eigenes zu sein und alles neu erfinden zu müssen. Es geht in dem Text eigentlich darum, dass man selber alles neu erlebt, dass das aber nicht bedeutet, dass man alle anschreien muss und ihnen sagen muss, nur ich habe es erlebt, sondern dass es eben ein kollektives Erleben gibt und dass es einen nicht wirklich zum Ziel führt, permanent besser zu sein zu wollen als die anderen, sondern dass jeder auf seine Art eben richtig ist. Und das ist quasi sowas, was ich dann live auch manchmal als den Berliner Buddhismus beschreibe, weil das ist tatsächlich eine Eigenart auch von Tucholsky, der sich auch selten in so eine komische Konkurrenz gesetzt hat. Er war ein Solitär und jeder ist ein Solitär und wird solitär dadurch, dass er in der kollektiven Gesellschaft, in dem im Zusammensein eben seine eigenen Stärken ausspielt, aber nicht um andere damit runterzudrücken, sondern um andere zu finden, die mit ihren Stärken gemeinsam wieder zu einer anderen Stärke oder größeren Stärke finden. Und ich glaube, das war auch eine Sehnsucht von Tucholsky, und die ist in diesem Neuschneetext total eingeschrieben.
Jetzt hat Tucholsky ja wahnsinnig viele Texte hinterlassen. Er war ein Vielschreiber. Worauf kam es jetzt Ihnen speziell an, Herr Stadl-Uber, als Sie die Texte angegangen sind, gesichtet haben und dann letztendlich diese für diesen Band zusammengestellt haben? Gab es da so einen roten Faden?
Ja, also es gibt so ein bisschen den Versuch, Versuch, an einer Lebenslinie entlang zu gehen, damit meine ich gar nicht so unbedingt zu häufig ist, sondern eher die ein menschliches Leben möglicherweise prägt. Also vom Sturm und Drang der Jugend über die relativ spannenden Jahre des mittleren Alters bis hin zur ruhigen Melancholie einer Bilanz eines Lebens. Und daran habe ich versucht, das so aufzudröseln. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch fast aus Versehen passiert. Und es hat auch viel damit zu tun, dass es ursprünglich eigentlich nur ein Theaterabend sein sollte, wo ich einfach eine simple Dramaturgie finden wollte. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Leute erstens total berührt und für mich auch sehr einleuchtend war. Genau, daran kann man das jetzt ein bisschen aufdrücken. Aber letzten Endes habe ich vor allem nach Texten gesucht, die viele Ebenen haben. Es gibt ja auch sehr deutliche, direkte Texte von Teufel, die einfach nur quasi so eine Art Sketch dann sind. Ja. Ich habe eher nach den Sachen gesucht, die ein bisschen lebensphilosophischer sind und die deswegen wahrscheinlich auch uns heute noch so nah sind.
Ist es eigentlich, oder wie soll ich es ausdrücken? Sie haben jetzt hier die Texte ausgesucht und Sie haben ja gesagt, es gibt ja jetzt auch noch eine CD, also wo Sie diese Texte oder wo Sie eben auch diese Tucholsky singen. Was ist das für eine andere Qualität oder für eine andere Dimension oder haben Sie den Tucholsky da nochmal anders erfahren für sich?
Ja, für mich ja. Viele Dinge in meinem Leben funktionieren über Musik und dadurch, dass ich den Texten Melodien quasi gegeben habe oder die Texte sich selbst Melodien gegeben haben, das ist immer die Frage, wie das mit Musik eigentlich funktioniert. Dadurch haben sie für mich, kommen sie mir irgendwie direkter an der quasi Ratio vorbei in meine Seele oder so. Ja, und das Gefühl, dass ich auch bei anderen Leuten habe. Also Sachen zwischen zwei Buchdeckeln sind schneller, glaube ich, museal, als sie sind, wenn sie gesungen werden. Das Lied lässt sich nicht unbedingt so wahnsinnig gut in eine Auslage stellen. Es ist einfach da und dann wieder weg. Und das macht die Texte für mich auf jeden Fall dann nochmal direkter, als wenn sie einfach nur auf dem Papier stehen.
Herr Stadelhuber, Sie haben eben so ein Stichwort genannt, Sturm und Drang der Jugend. Wenn ich da auf Ihre Biografie schaue, Sie haben ja mit 15 bereits die Schule, die Waldorfschule geschmissen und dann allein gelebt. Das ist ja auch eine unglaubliche Entscheidung. Wie kam das eigentlich? Und würden Sie im Rückblick sagen, ja, es war genau die richtige Entscheidung?
Ja, das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Es ist ja immer sehr schwer, vom eigenen Leben zu sagen, wenn ich was anderes entschieden hätte, wäre irgendwas anders gewesen. Weiß man ja einfach nicht. Das war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und an dem Punkt, wo ich jetzt bin, bin ich relativ zufrieden. Also muss es irgendwie zumindest in Ordnung gewesen sein. Und es kam damals einfach daher, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich habe da schon angefangen, Filme zu drehen. Ich hatte ein bisschen Geld und konnte mich quasi selbst finanzieren. Und dann war der Schritt nicht mehr weit. Und man muss auch sagen, in Berlin der 90er war das nicht ganz so absurd wie in unserer dann doch etwas überbehüteten Zeit, in der wir jetzt leben, also gerade was familiäre Entscheidungen betrifft. Also ich war nicht der Einzige, der relativ früh von zu Hause ausgezogen ist damals.
Heißt das, dass Sie auch ein sehr mutiger Mensch sind und auch keine Angst haben zu scheitern?
Nee, vor Scheitern habe ich auf jeden Fall gar keine Angst. Dafür habe ich zu lange mit Christoph Schlingensief gearbeitet und das ist mir tatsächlich ein Leitspruch, Scheitern als Chance. Alle oberflächlich betrachteten Fehler in meiner Laufbahn oder wie auch immer man das nennen will, haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und viele, viele Dinge, die falsch gelaufen sind, haben dazu geführt, dass ich heute eine ganz andere Kraft und viel mehr Dinge weiß, als ich wissen würde, wenn alles glatt gelaufen wäre. Also dementsprechend, ob das jetzt Mut ist, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch einfach nur die Kraft der Verzweiflung. Aber ich habe auf jeden Fall, ich kenne so die Angst vor dem Leben kenne ich nicht. Ich kenne eher die unglaubliche Neugier auf das Unbekannte, was das Leben noch für mich birgt.
Christoph Schlingensief war ja ein dramatisch guter und interessanter Künstler. Was haben Sie aus der Zusammenarbeit mit ihm oder aus der Zeit, die Sie mit ihm hatten, mitgenommen für sich als sozusagen für Ihre eigene künstlerische Karriere?
Ich habe irgendwann begriffen, dass, wenn ich es selbst will, jegliche Äußerung von mir ein Beitrag zur Kultur ist. Also auf der Bühne muss nicht immer der große Theaterdonner sein und jeder Scheinwerfer sitzen. Es kann oft auch berührend sein, wenn man zum Beispiel seinen Text gerade vergisst und gar nicht so richtig weiß, was man an dem Ort soll, an dem man da ist. Und wenn man dann eine Ebene mit dem Publikum gemeinsam findet und die Verunsicherung zu einer neuen Kraft werden kann, dass das manchmal die berührenderen Momente im Theater und manchmal auch im Film sind. Das war etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Ich war davor, kam ich halt vom Mainstream-Film und war gewöhnt, dass alles perfekt sitzen muss. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das Nicht-Perfekte oft das Berührendere ist.
Herr Stadelhuber, wir erfüllen unseren Gästen immer gern einen Musikwunsch als kleines Dankeschön für das Gespräch. Sie haben gesagt, Sie würden gerne hören von Lemon Twigs Golden Years. Warum? Was verbinden Sie mit diesem Musiktitel?
Das ist eine sehr junge Band, die sind Anfang 20, kommen, glaube ich, ursprünglich aus Los Angeles und wohnen in New York und orientieren sich sehr so am Glamrock der 70er Jahre. Und ehrlich gesagt bin ich auf die gestoßen, vor allem um meine jüngste Tochter zum Zähneputzen zu überreden, weil ich ihr die Videos dieser Band gezeigt habe und sie so fasziniert war, dass sie sich danach die Zähne putzen ließ. Aber man muss sagen, es sind einfach unglaublich gute Lieder und wir hören die in der Familie permanent. Und Golden Years ist jetzt von der neuen Platte die Single, die meinen Lebenszustand beschreibt. Ich habe das Gefühl, ich lebe in meinen Golden Years. Und das singen mir ein paar Anfang 20-Jährige vor, mir Mitte 40. Das ist ein schönes Gefühl, wenn junge Leute mein Leben beschreiben können.
Robert Stadelober in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Die Tucholsky-Texte, die er herausgegeben hat, sind erschienen unter dem Titel Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Erschienen im Berliner Verbrecherverlag für 20 Euro. Und Herr Stadelober, Sie haben gesagt, die CD mit den Songs, die kommt auch raus. Können Sie uns sagen, wo?
In Berlin auch am 30.08., also nächste Woche Freitag, wenn ich mich nicht irre, genau. Mhm. Und die gibt es auf CD und auf Vinyl und natürlich auf allen Streaming-Plattformen. Es gibt auch schon zwei Videos, die kann man sich auf den üblichen Kanälen anschauen und genau.
Wunderbar. Und man kann sie dann natürlich auch auf Tour erleben. Sie kommen ja dann auch mit diesen Stücken, dann sind sie live zu erleben. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Stadelober.
Danke auch.